Aufmachen. Aufmachen. Eine erboste Menschenmenge steht vor dem Haus. Und sie umzingelt das Haus und kocht vor Wut. Sie wollen eines. Sie wollen diese beiden Männer. Diese beiden Männer, die die ganze Stadt in Aufruhr gebracht haben. Und da, die Tür geht auf. Und da ist er ja, der Jason. Rück sie raus. Die ersten dringen ins Haus ein, auf der Suche nach den Übeltätern. Und bald kommen sie wieder, ohne die beiden gesuchten Männer. Keine Spur von denen. Dann nehmen wir eben dich mit, Jason. Mal sehen, wie du unseren Magistraten diesen Aufruhr erklärst. Schon ergriffen die ersten Männer den Jason und seine Begleiter und schleppen ihn mit sich. Langsam bewegt sich die Menschentraube die Straße hinunter. Und so ähnlich hätte es jemand vielleicht beschreiben können, was sich abgespielt hat in Thessalonich. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 17, als dieser Aufruhr entsteht in der Stadt, nachdem Paulus und Silas das Wort verkündigt haben. Das ungeliebte Wort von Christus. Und sie schleppen diesen Jason vor die Statthalter, vor die Obersten der Stadt. Und er, der vielleicht noch nicht lange gläubig ist, muss jetzt vor diesen Magistraten dafür Rede und Antwort stehen, was in der Stadt passiert ist. Würde er zu ihnen stehen? Würde er sie verraten? Der Jason, wir lesen nichts davon, dass Jason sie verriet. Und er hatte sie aufgenommen, er war ihr Gastgeber. Und letztlich kommt Jason mit einer Pfandzahlung davon. Paulus und Silas können in der Nacht fliehen. Verfolgung in Thessalonich. Und mit dieser Art von Verfolgung waren auch die Empfänger des ersten Petrusbriefes vertraut. Und auch in ihrem Leben stand die Bruderliebe auf dem Prüfstand. Der Jason, der war jetzt gefragt, steht er vor den Magistraten zu Paulus und Silas oder verrät er sie? Liebt er seine Brüder? Und so ist auch heute Morgen das Thema, du bist wiedergeboren, so liebe deine Geschwister. Lass uns den ersten Petrusbrief aufschlagen. Wir sind in unserem Studium am Ende vom ersten Kapitel angelangt. Der erste Petrusbrief wurde natürlich vom Apostel Petrus geschrieben. Das erfahren wir gleich in den ersten Versen. Und Petrus schreibt diesen Brief im Jahr 64 nach Christus. Das ist genau das Jahr, wo die erste offizielle Christenverfolgung in Rom, im Römischen Reich, passiert ist. Vielleicht kurz vorher, vielleicht kurz nach dieser Verfolgung. Aber die Stimmung war auf jeden Fall antichristlich im Volk. Ja? Die Empfänger erlebten schon Verfolgung, vielleicht nicht direkt durch das Römische Reich, aber durch ihre Nachbarn, durch die Menschen, unter denen sie lebten. Wir lesen davon, dass sie verlästert werden. Wir lesen davon, dass sie leiden, weil sie Christen sind. Nicht, weil sie rote Haare haben oder weil sie klein gewachsen sind, sondern weil sie Christen sind. Sie leiden, weil sie zu Unrecht beschuldigt werden. Sie leiden nach dem Willen Gottes, sagt Petrus. Und Petrus schreibt jetzt zu diesen Verfolgten mit Christen und hat das Anliegen, dass sie in ihrer Situation Gott treu bleiben und dass sie daran festhalten, ihm gehorsam zu sein. Sie sollen weiter seinem Wort gehorchen und nicht davon abrücken. Und vor diesem bedrohlichen Hintergrund schreibt Petrus diesen kurzen Brief. Er sagt selbst am Ende, ich habe in Kürze geschrieben, Kapitel 5. Und das merken wir auch, Petrus hat sich kurz gefasst, aber er hat es mit unglaublicher Tiefe gemacht. Ja, nur der Geist Gottes ist fähig, einem Menschen solche Worte zu geben, die so tief und reichhaltig sind. Und in kurzen Worten das zu sagen, was ewige Wahrheiten sind. Und wenn du den Brief bis Kapitel 5, Vers 11 gelesen hast, dann weißt du auch, welche Absicht Petrus hat. Aber um es nochmal klarzustellen, sagt er in Kapitel 5, Vers 12, welche Absicht er genau mit dem Brief verfolgt. Und zwar spricht er von zwei Dingen. Ich habe in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen. Das ist das eine. Er will ermahnen. Und das zweite, er will bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Und das ist auf den ersten Blick keine überraschende Absicht. Ja? Jemanden zu ermahnen, die Gnade Gottes bezeugen, das sehen wir in der ganzen Bibel. Darum geht es, um die Gnade Gottes, um Ermahnung, lebt so, tut das. Aber jetzt denkt mal an die Situation von den Christen in der Verfolgung, die vielleicht schon lange Zeit jetzt das erfahren haben. Und sie brauchen genau das, was Petrus ihnen hier gibt als Hirte. Petrus ist ein Hirte, der für diese ganzen Schafe in Kleinasien, das sind die Empfänger, diesem weitläufigen Gebiet der heutigen Türkei, sie brauchen genau diese Ermahnung und dieses Zeugnis der Gnade Gottes. Womöglich war ihr Glaube nämlich nicht so stark wie von Hiob, der, nachdem er alles verloren hatte, bis auf seine Frau und seine Gesundheit, sagte, Gott sei gepriesen, der gegeben hat und genommen hat. Ja, wie lange haben sie vielleicht schon Verfolgung erlebt? Zu Pfingsten, nach der Auferstehung Jesu, lesen wir davon, dass Menschen aus Kleinasien die Predigt des Petrus hören über die Auferstehung. Das war vor 30 Jahren aus Sicht des ersten Petrusbriefes. Und ja, vor gut 10 Jahren, bevor der Brief geschrieben wurde, war auch Paulus in Kleinasien und hat das Evangelium verkündigt. Und auch er hat Verfolgung erfahren in Kleinasien. Und vielleicht gab es seitdem Verfolgung, die nahm jetzt weiter zu. Und stellt euch vor, die Empfänger, die wurden vielleicht müde durch diese ganze Verfolgung. Vielleicht waren da erste Zweifel. Ja, Gottes Gnade. Wo sehe ich Gottes Gnade jetzt in meinem Leben? Wo ist sie sichtbar? Ist Gott mir wirklich noch wohlgesonnen? Inmitten von all dieser Verachtung, Verlästerung. Wie wichtig ist dir, die angenehme Seite von Gottes Gnade zu erfahren, zu erleben in deinem Leben? Ja, vielleicht bist du gesund, deine Familie ist gesund, in der Schule schätzen die Lehrer deine Leistung, im Studium läuft es gut, dein Chef ist dir wohlgesonnen, du hast sogar ungläubige Freunde, Bekannte, die offen sind für das Wort Gottes und wollen es hören. Ja, das ist Gnade Gottes. Aber was sagst du, wenn du das alles nicht erlebst? Sagst du immer noch, Gott ist gnädig? Die Christen in Kleinasien, die erlebten Misstrauen, die erlebten den Unmut des Volkes, vielleicht auch Übergriffe durch die Regierung. Und wir können ganz schnell dort sein, wo sie sind. Wenn wir immer noch sagen, Gott ist gnädig, ja, und deswegen brauchen sie dieses Zeugnis der Gnade Gottes. Gnade, die nicht nur jetzt hier gesehen werden kann, sondern die immerwährend in der Errettung sichtbar ist. Und auch in der Zukunft für die Gläubigen bereitgehalten wird. Das zweite war ja Gehorsam. Petrus ermahnt die Empfänger und er sagt, tu das. Der Druck der gottlosen Gesellschaft war stark. Ja, in dieser Gesellschaft der Römer, alles war irgendwie verwoben mit Götzendienst und mit Unmoral. Gottes Maßstab bleibt aber der gleiche. Ja, wie leicht für die Empfänger, diesem Druck nachzugeben, ein bisschen einen kleinen Kompromiss einzugehen, es nicht so ernst zu nehmen. Petrus ermahnt sie anhand von dem Wort Gottes, das unveränderlich ist. Lebt als heilige Menschen. Und er gründet diese Ermahnung immer wieder auf die Grundlage der Errettung und der Hoffnung. Und deswegen schreibt er auch in den ersten 12 Versen von dieser Errettung. Das haben wir uns angesehen. Da ist keine Ermahnung, sondern da ist Bezeugen der Gnade Gottes. Ja, wie fängt das an? Ganz am Anfang mit der Erwählung. Gott hat jeden einzelnen Gläubigen erwählt. Und er hat sie wiedergeboren. Er hat ihnen ein ewiges Erbe verheißen. Nicht nur verheißen, sondern er bewahrt es auf im Himmel, preist dem Herrn. Er bewahrt sie auch im Leben auf der Erde. Durch den Glauben steht es da. Gott bewahrt deinen Glauben, bis du ans Ziel kommst. Und auf diesem Weg hast du eine Freude, nämlich Christus. Und du hast eine Liebe, das ist Christus. Und den Glauben an ihn, der ja so fest ist, obwohl du ihn nie gesehen hast. Ihr habt Christus nie gesehen, oder? Aber trotzdem glaubt ihr an ihn. Und so erinnert er die Gläubigen an das, was sie haben, an ihre Errettung. Und dann kommt die erste Ermahnung, ab Vers 13. Darum, und das bezieht sich auf Vers 1 bis 12, diese ganze Grundlage der Errettung. Darum, was sollen sie tun? Darum hofft auf Gott. Und Vers 13. Darum lebt ganz und gar heilig. Warum? Weil Gott heilig ist. Und darum fürchtet Gott im Wissen um eure wunderbare Erlösung. Das waren Vers 17 bis 21. Und diese Verse beantworten nicht, was habe ich davon? Was haben meine Mitmenschen davon, dass Gott mich errettet hat? Vers 13 bis 21 beantwortet ganz einfach die Frage, was hat Gott davon? Was hat Gott davon? Er hat Menschen, die auf ihn hoffen und die für ihn heilig leben und die ihn fürchten. Das ist, was Gott will. Und jetzt auf Vers 22, die Verse, die wir uns heute anschauen, geht es darum, was haben meine Mitmenschen davon? Was haben die anderen davon, dass ich errettet bin? Und das zeigt er seinen Empfängern, der Petrus, und wir wollen die Verse 22 bis 25 lesen. Da schreibt Petrus, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und das ist aber das Wort, was euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wunderbare Verse. Und Petrus beginnt hier einen neuen Gedanken. Er bezieht sich nicht auf das, was vorher war, sondern er beginnt einen neuen, langen Satz. Und wir wollen diesen Satz verstehen, auch wenn er sehr verdichtet ist. Wie können wir das? Wir schauen uns einfach die Einzelteile an. Ganz in Ruhe schauen wir uns die Einzelteile an und wollen das verstehen. Dieser erste Satz hat eine Mitte, nämlich die Liebe liebt einander. Ja? Der Satz fängt an mit da, ihr eure Seelen gereinigt habt. Die Mitte ist, so liebt einander. Das ist das Hauptverb. Und darum geht es hier. Es geht um das Lieben. Wen? Einander. Und das nennen wir auch die Bruderliebe. Ja, alle Gläubigen sind Geschwister. Warum? Weil sie einen Vater haben. Den Vater im Himmel. Und was sollen sie untereinander tun? Einander lieben. Alles, was vor diesem Gebot so liebt einander steht, ist die Vorbereitung. Ja, die Vorbereitung auf das Gebot. Und ein Beispiel ist vielleicht ein Kind, das noch nicht eingeschult ist. Und du gibst ihm ein Buch und sagst, hier, lies mal vor. Lies mal vor, was da steht. Das Kind kann das nicht, wenn es nicht lesen gelernt hat. Es muss erst die Voraussetzung erfüllen, um dir das vorlesen zu können. Und so müssen wir die Voraussetzungen erfüllen, um so zu lieben, um den Bruder und die Schwester zu lieben. Und darum ist der erste Punkt die Voraussetzung, die Befähigung, besser gesagt. Bedenke deine Befähigung zur Bruderliebe. Das ist Vers 22, erste Hälfte. Welche Voraussetzungen musst du erfüllen, um deine Geschwister lieben zu können? Petrus sagt am Anfang des Verses, da ihr eure Seelen gereinigt habt. Und in der Elberfelder Bibel beginnt der Vers auch genauso. Da ihr eure Seelen gereinigt habt. Darum geht's. Die Seelen gereinigt. Was bedeutet das? Wir kennen Kleider zu reinigen. Wir wissen, was es heißt, den Wohnungsboden zu reinigen. Einige wissen sogar, was eine Festplattenreinigung ist. Aber was ist Seelenreinigung? Was ist Seelenreinigung? Petrus meint einfach den inneren Menschen. Den inneren Menschen, das, was dich als Person ausmacht. Deine Gedanken, dein Herz, dein Bewusstsein. das, was man nicht anfassen kann. Ja? Das Äußere ist materiell, kann man anfassen. Die Seele ist nicht stofflich, nicht materiell. Und das meint Petrus hier. Es geht nicht um die äußerliche Reinigung, sondern um die innere Reinigung. Sagen wir erstmal, was es nicht ist, weil das hilft uns im Verständnis. Es ist nicht die äußerliche Reinigung, die Gott zum Beispiel den Israeliten gebot, im Alten Testament. Und ihr kennt sicher einige Dinge, die unrein machten. Zum Beispiel durfte man nur ganz bestimmte Tiere essen. Wenn man jetzt etwas Unreines gegessen hat, zum Beispiel Schwein, das Unrein durfte man nicht essen. Auch Krankheiten wie Aussatz machten unrein. Auch ein Ausfluss oder die Monatsblutung der Frau machten unrein. Kontakt mit Toten machte unrein. Das war wie eine Krankheit, wenn man etwas angefasst hat, einen toten Menschen angefasst hat, dann wurde man unrein. Das geht sogar bis zu Gegenständen, Gefäße. Wir kennen das jetzt ein bisschen durch diese Ehec-Welle, wo jeder noch besonders darauf geachtet hat, hygienisch zu sein. So war das damals. Was irgendwie Kontakt hatte mit Toten, das war unrein, man durfte es nicht anfassen, wie eine ansteckende Krankheit. Und Reinigung geschah im Alten Testament auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel Zeit. Es musste manchmal Zeit vergehen, bis zu 80 Tagen. Dann war man rein. Man gebrauchte Wasser. Es gab auch Mischungen aus Wasser und Blut. Sogar Blut selbst von Opfertieren war bei der Reinigung mit im Spiel. Und auch Feuer musste bei bestimmten Fällen angewendet werden. Ja, Dinge verbrennen, um sie wieder reinzumachen. Das ist eine ernste Sache gewesen, weil wer sich nicht reinigte nach diesen Vorschriften, sagt Gott, der musste ausgeschlossen werden aus Israel und in manchen Fällen sogar getötet werden. Warum verlangte Gott diese Art der äußeren Reinigung? Gott verlangte das, weil er selbst vollkommen und rein ist. Und deswegen sollten sich die Israeliten reinigen. Wird Gott allein dadurch zufriedengestellt, dass man äußerlich rein ist? Auf keinen Fall. Und deswegen sagt auch schon das Alte Testament, spricht schon von der inneren Reinigung. Schaut euch mal Jeremia an. Jeremia 2, Kapitel 2, Vers 22. Diesen Vers kennt der ein oder andere. Da steht, denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott, der Herr. Wisst ihr, Wasser kann Wut nicht wegwaschen. Und Lauge kann Lügen nicht auflösen. Und Seife ist auch bei Sünde machtlos. Aceton hilft nicht gegen Arglist. Welche Reinigungsmittel du auch immer anwendest, alles perlt an dieser, man kann es mit einer Ölschicht vergleichen, an dieser Ölschicht deiner Sünde ab. Und je mehr du vielleicht Wasser aufträgst und reibst, du kriegst die Sünde nicht ab, du kriegst die Schuld nicht weg durch irgendeine äußere Reinigung. Und so verdorben sind wir vor Gott von Natur aus, hässlich, wie wenn jemand schmutzig und dreckig ist. Wisst ihr, Gott hat den Menschen als sein Ebenbild erschaffen, damit er widerspiegelt, wie Gott ist, wie ein Spiegel. Und bald ist der Mensch gefallen. Adam und Eva haben gesündigt und wie oft? Einmal. Ein Ungehorsam hat gereicht und der Spiegel ist zersprungen. Dieser Spiegel, der Gott widerspiegeln sollte, ist kaputt gegangen. Und man kann es sich so vorstellen, ein paar Splitter sind vielleicht noch da, der Mensch spiegelt noch wieder, wie Gott ist, in seinen Fähigkeiten, in seiner Kommunikation, in all diesen Dingen. Aber innerlich, in seinem Wesen, ist er verdorben. Und du schaust Menschen an und es ist wie, wenn du die Rückwand eines Spiegels anschaust, der schwarz ist. Da ist nicht mehr die Glasfläche, Da ist nur noch die schwarze Rückseite, die dich anschaut. Herz, Gesinnung, Persönlichkeit, Gefühle, Gewissen, Motive und Wille sind verdorben seitdem. Und darum sagt Gott auch in Römer 3, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen und das spricht Gott von jedem Menschen. Keiner ist gerecht. Jeder wird als Sünder geboren. So bist du heute noch oder du warst es einmal. Tot für Gott und lebendig für die Sünde. Und innerlich hast du oder hattest du eine Quelle, die immer neuen Dreck produziert hat. Gedanken, Worte und Taten gegen Gottes Gebot. Auch der eigene Körper ist nicht verschont. Paulus spricht davon, dass durch sexuelle Unreinheit selbst der Körper selbst verunreinigt wird durch die Sünde. Und wir waren genauso innerlich unrein. Und auf der anderen Seite steht Gott und er ist rein, sagt 1. Johannes 3, Vers 3. Die Frage ist, wie können wir Unreine vor Gott rein werden? Und zwar innerlich. Und diese Reinigung ist möglich. Und Petrus erinnert sie daran, ihr seid gereinigt worden. Besser, ihr habt euch gereinigt. Und wodurch? Schaut in euren Text. Durch die Wahrheit, durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Ihr wart gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und deswegen seid ihr jetzt Kinder des Gehorsams, sagt er in Vers 14. Ihr seid Kinder des Gehorsams. Euer Leben wird jetzt geprägt von Gehorsam gegenüber Gott. Warum? Weil ihr einmal ganz am Anfang der Wahrheit gehorsam wart. Welche Wahrheit ist hier gemeint? Nun, wo finden wir Wahrheit? Wahrheit kommt von Gott allein. Und wie können wir Menschen Gottes Wahrheit kennen? Nur, wenn Gott uns seine Wahrheit mitteilt. Und das hat er getan in seinem Wort. Und dieses Wort ist wahr. Und Petrus spricht auch von der Wahrheit im Wort Gottes. In Vers 23 und folgende geht es ja darum, um das Wort Gottes. Und es geht auch um eine ganz bestimmte Botschaft, nämlich das Evangelium, ja, die rettende Wahrheit. Und dieses Evangelium, das hatten die Empfänger gehört. Ja, dadurch waren sie gerettet worden. Und sie haben nicht nur ein halbes Evangelium gehört, sie haben das Ganze gehört. Wisst ihr, woran wir das erkennen? Naja, sie waren der Wahrheit gehorsam. Das Evangelium ist ein Gebot. Es ist nicht nur eine Information. Das Evangelium ist ein Gebot. Und es lautet, tut Buße, weil Gott heilig ist und weil Gott richtet. Und weil es einen Weg zur Buße gibt. Und Gehorsam ist die einzige notwendige Antwort auf das Evangelium. Natürlich auch der Glaube, aber wie eng Glaube und Gehorsam zusammenhängt, das sehen wir in Johannes 3, Vers 36. Johannes 3, Vers 36 sind auch bekannte Verse in diesem Gespräch von Jesus Nikodemus. Und es endet damit, dieses Kapitel mit den Worten, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dieses Wort nicht gehorcht, so sagt sie Elberfelder, dieses Wort bedeutet nicht gehorchen. Deswegen sagen wir besser nicht gehorchen anstatt nicht glauben. Aber es hängt beides zusammen. Wer Gott glaubt, der ist gehorsam. Und das haben die Empfänger getan, die Christen in Kleinasien. Sie haben gehorcht und sind dadurch gereinigt worden. Haben sie sich gereinigt? Schaut nochmal in den Text, da steht, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, liegt es in unserer Hand? Niemals. Aber Petrus betont hier, dass sie etwas getan haben, dass sie aktiv daran beteiligt waren, indem sie gehorcht haben. Aber vergiss nicht, wer hinter der Reinigung steht, das ist Gott. Gott hat erwählt im Anfang. Nenn es Vorsehung oder Vorkenntnis oder Vorherbestimmung. Gott ist der Einzige, der entscheidet, wer gerettet wird. Und das ist die Grundlage. Und wozu hat er errettet? Zum Gehorsam. Von Geburt an sind wir ja Kinder des Ungehorsams, sagt Paulus in Epheser 2, Vers 2. Wie können wir als Söhne und Töchter des Ungehorsams gehorsam werden? Das ist nur, wenn Gott es wirkt. Und er gebraucht dabei unseren Gehorsam, den wir ausüben, wenn wir Gott glauben, wenn wir auf das Evangelium reagieren, in richtiger Art und Weise. Und Gott bewirkt auch die Reinigung, das steht fest, das sagt Paulus auch in Titus 3, Vers 5. Lest euch das mal vor. Gott hat uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Interessant, die Elberfelder sagt, durch die Waschung der Wiedergeburt. Das ist das Bild dieser Reinigung, dieser äußerlichen Reinigung, die aber jetzt innerlich geschehen ist in der Wiedergeburt. Und die Reinigung ist Gottes Werk durch den Geist. Petrus sagt ja auch, ihr seid gereinigt durch den Geist. Aber diese Worte stehen nicht im ursprünglichen Text. Es ist wohl eine Ergänzung, die auch in einigen deutschen Übersetzungen nicht steht. Aber es ist darum nicht falsch. Die Erneuerung geschieht ja durch den Geist, sagt Paulus in Titus. Petrus erinnert seinen Empfänger und dich heute daran, dass du dem Evangelium gehorcht hast. Und durch diesen Gehorsam, durch deine Buße über die Sünde, bist du gereinigt worden. Du bist innerlich rein geworden und dein sündiges Herz, das dich von Gott getrennt hat, das hat Gott rein gemacht. Wir haben es vorhin gelesen, Apostelgeschichte 15, Vers 9. Da sagt Petrus bei diesem Apostelkonzil, dass Gott ja auch die Heiden durch den Glauben im Herzen gereinigt hat. Dein Herz war einmal von Götzen besessen, von der Selbstverwirklichung, von was immer. Aber Gott sei Dank, jetzt wohnt Christus in deinem Herzen und er regiert dich im Herzen, in deinem inneren Menschen. Und darum hast du auch keine Ausrede dafür, wenn du deine Geschwister nicht liebst. Als Sünder kannst du ja nicht so lieben, wie Gott es will. In 2. Timotheus 3 sagt Paulus, dass die Menschen von Natur aus selbstsüchtig sind und nicht Gottes Liebe haben, weil sie ohne natürliche Liebe sind, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und du hast dich vor allem selbst geliebt. Du hast die Christen vielleicht belächelt oder verachtet oder sogar gehasst früher. Und du hast dich gar nicht dafür interessiert. Aber jetzt, wo du gerettet bist, da liebst du die Christen. Da liebst du deine Geschwister. Weil du befähigt bist. Das zweite ist das Gebot selbst. Petrus sagt, so liebt nun eure Geschwister. So liebt nun einander. Aus reinem Herzen. Und Das ist der Ruf. Das ist die Berufung zur Bruderliebe. Und Gott sagt dir heute Morgen, befolge diesen Ruf. Befolge deine Berufung. Und Petrus macht es unmissverständlich klar, wie das Gebot lautet. An jeden Christen und darum auch an dich heute Morgen. Liebe, liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Ja, wen sollen wir lieben? Die Brüder, sagen wir. Und das Wort für Bruderliebe habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ich sogar im Supermarkt gesehen, es heißt Philadelphia. Und ein Bruder, Adelphos, ist ja eigentlich einfach ein Mitchrist. So wurde das verwendet. Und die Idee finden wir auch schon im Alten Testament. Schon damals hat man die Israeliten als Brüder bezeichnet. Ja, die haben sich untereinander als Brüder bezeichnet. Sehen wir zum Beispiel in 3. Mose 25. Nicht nur, weil sie vom selben Volk waren, sondern weil sie auch den Glauben an Gott geteilt haben. Ja, darum waren sie alle untereinander Brüder. Wie viel mehr wir als Christen. Wir haben einen Vater, der uns von Neuem geboren hat. Von Neuem gezeugt hat, besser. Und dieser gefallenen Welt, ja, es ist hier nicht unbedingt die Liebe zu Geschwistern, nicht unbedingt von Liebe geprägt. Ich denke auch an meine Beziehung zu meinem Bruder. Die war auch öfter von Streit, Zank und Konkurrenz geprägt. Aber durch die Gnade Gottes dürfen wir jetzt einfach einander lieben und Seite an Seite Gott dienen. Nur durch Gottes Gnade wird auch die Beziehung zu dem eigenen Bruder, so wie er sich vorstellt. Also in der Welt sehen wir nicht unbedingt, dass sich Geschwister immer lieben, aber bei Gott, in seiner Gemeinde, da soll es so sein, da muss es so sein. Warum? Weil, und schaut mal, was Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, das soll das Erkennungsmerkmal sein. Der Herr sagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Welt erkennt uns daran, dass wir Christen sind, wenn wir einander lieben. Und das ist Petrus auch wirklich sehr wichtig in seinem Brief. Er wiederholt es immer wieder. In 2 Vers 17, eine kurze Liste, in 2 Vers 17 sagt er, liebt die Bruderschaft. In 3 Vers 8 sagt er, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe. In 4 Vers 8, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Vor allem. Wie sieht diese Liebe aus? Das sagt Petrus genauso. In 4 Vers 8, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. In 4 Vers 10 spricht er davon, dass wir einander dienen. In 5 Vers 5, dass wir uns gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Auch Paulus führt es weiter aus, was Bruderliebe heißt. Er sagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 6, dass die Bruderliebe nicht eine Art eigene Befriedigung seiner sündigen Begierden auf Kosten eines Bruders oder einer Schwester ist. Paulus spricht hier von sexueller Sünde. Paulus sagt, Bruderliebe ist, wenn man jemanden anders materiell versorgt, der Not ist. Ja, ein Bruder, eine Schwester versorgt, wenn er wirklich Mangel hat. Oder in Römer 14, Vers 13, niemals ein Anstoß zur Sünde sein. Das ist Bruderliebe. 1. Korinther 6, niemals gegen einen Bruder vor Gericht gehen. Tut das niemals, wenn ihr eure Geschwister liebt. Und Petrus sagt uns auch ganz klar, wie wir lieben sollen. Das erste ist, ohne Heuchelei. Liebt ungeheuchelt. Ihr habt euch gereinigt zu ungeheuchelter Bruderliebe. Anders ausgedrückt, echt oder aufrichtig. Ohne Maske. Wisst ihr, die Schauspieler zu der Zeit haben Masken verwendet, um irgendeine ausgedachte Person darzustellen. Liebt nicht so in der Gemeinde, mit einer Maske, ohne echter Liebe im Herzen. Wir sind daran gewöhnt, unter uns herzliche Liebe zu haben. Und ja, es wird schon erwartet von dem anderen. Und da ist auch eine Gefahr dabei, dass jemand nur Liebe vorspielt, um dabei zu sein. Und wir haben das auch schon erlebt. Liebt ohne Heuchelei, weil ihr wirklich von Herzen liebt. Das ist das Zweite. Petrus sagt, so liebt nun einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und das Herz, das ist der Sitz des Denkens, des Willens, deiner Gefühle. Das Herz ist der Kern des Menschen. Von Herzen heißt nicht einfach mit warmen Gefühlen oder immer im Hochgefühl, wenn der Puls höher schlägt. Das ist nicht das Herz. Das Herz ist dein Wille, dein Verstand, der Kern deiner Persönlichkeit. Echte Liebe ist also, wenn du mit vollem Verstand, mit ganzer Überzeugung für deine Geschwister das Beste verfolgst. Nicht nur, weil du dich gerade danach fühlst, sondern weil du einfach diesen Entschluss gefasst hast und mit Bestimmung einfach das Beste für den anderen willst. Unabhängig davon, wie du dich darüber fühlst. Selbst wenn du dich zurückstellen musst und Opfer bringen musst. Ja, da haben wir normalerweise nicht die höchsten Gefühle, wenn wir eigene Ziele zurückstellen müssen und wir Opfer bringen müssen. Aber dabei ist der Herr Jesus unser Vorbild. Der Herr Jesus, er hat Opfer gebracht. Und er sagt auch seinen Jüngern, Johannes 15, Vers 12, er sagt ihnen und gibt ihnen das Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ja? Und er gibt sogar die Grenze vor. Habt ihr schon mal gehört? Die Grenze, wie weit wir unsere Geschwister lieben sollen? Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ja? Das ist die Grenze. Weiter musst du nicht gehen. Die Grenze ist dein eigener Tod. So viel sollst du geben. Bis du nicht mehr weiter kannst, sollst du deine Geschwister lieben. Ja, Petrus sagt auch, liebt aus reinem Herzen. Der Zusatz rein findet sich nicht in den ältesten Handschriften und ist am besten einzuklammern. Aber dass das Herz rein sein muss, das hat Petrus ja schon gesagt, da ihr euch gereinigt habt. Liebt von Herzen. Liebt auch beharrlich. Beharrlich. Und Petrus benutzt hier das griechische Wort ekthenos, setzt sich zusammen aus dehnen und aus, also sich ausstrecken, sich ausdehnen, wie wenn man seine Muskeln dehnt bis zum bis zur Grenze, bis zum äußeren Punkt. In der letzten Woche haben wir auf der Arbeit Holz entsorgt aus unserem Labor. Das waren so lange, schon recht dicke Platten. Wir haben da so einen Holzcontainer. Da komme ich vielleicht gerade so ran mit den Händen bis zur Kante. Und mit dem Kollegen haben wir dann erst so kleinere Stücke in den Container geworfen, bis dann nur noch so 3 Meter lange Platten da waren. Und wir beide nehmen diese Platte. Und meine Aufgabe war es, weil ich gerade so rankam an diese Kante, diese Platte über die Kante zu drücken, damit wir sie dann weiter nachschieben konnten, bis sie reinfällt. Und da habe ich gespürt, was es heißt, sich bis zum Äußersten zu strecken. Genauso sollst du deine Geschwister lieben. Bis zum Äußersten. Dich ganz ausstrecken. Alles geben. Wie sehr streckst du dich, um deine Geschwister zu lieben? 60%, 70%, 80%? Unser Herr fordert 100%. Bis zum Äußersten. Beharrlich. Ja, in unserer deutschen Übersetzung steht beharrlich. Man kann es auch so ausdrücken. In den englischen Übersetzungen steht eifrig, ernsthaft, innig, inbrünstig. Das ist der Gedanke. Ausdehnen, ausstrecken. Und bei Muskeln, da muss man irgendwann die Muskeln wieder entspannen. Wenn man liebt, wie Petrus es sagt, wie Gott es gebietet, dann gibt es keine Entspannung. Ja? Petrus sagt, beharrlich, beharrlich dabei bleiben. Jetzt kann man sich ja fragen, warum? Warum soll ich das tun? Das klingt nach wirklicher Anstrengung und das ist es auch. Warum soll ich meine Geschwister so lieben? Und der dritte Punkt ist die Begründung. Beharre im Wissen um die Begründung der Bruderliebe. Beharre dabei, weil du weißt, warum du deine Geschwister so lieben sollst. Petrus fährt fort, denn seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. In diesem Text, in Vers 22 bis 25, ist das Gebot in der Mitte. Das Gebot ist in der Mitte und davor und danach sind 2 Wahrheiten der Errettung von Petrus vor Augen gestellt. Und die erste war die Reinigung des Herzens. Die 2. Wahrheit ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt durch das Wort Gottes. Denn ihr seid wiedergeboren. Das ist das gleiche Wort wie in Vers 3, wo Petrus sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und dieses Wort heißt wiedergezeugt. Es betont das Zeugen, die Rolle des Vaters. Und während in Vers 3 eher das Ereignis im Vordergrund steht, ja, ihr seid wiedergeboren, ihr seid von Neuem gezeugt, steht hier in Vers 23 das Wesen im Vordergrund. Man könnte es auch so ausdrücken, liebt einander, wiedergeboren seiend, weil ihr wiedergeboren seid, weil ihr wiedergeborene Menschen seid. Wiedergeboren wodurch? Also auch das sagt Petrus. Was ist die Quelle? Ein Samen. Wie alles neue Leben in dieser Welt entsteht auch das geistliche neue Leben durch einen Samen. Und was ist ein Same? Ein Lehrbuch über Botanik drückt es so aus. Zitat, wenn Sie einem kleinen Kind erklären sollten, was ein Samen ist, dann könnten Sie zum Beispiel sagen, er sei eine Babypflanze in einer Schachtel zusammen mit ihrem Essen. Eine Babypflanze in einer Schachtel zusammen mit ihrem Essen. Die Babypflanze ist der Embryo. Ja? Ein Embryo ist schon befruchtet, eine befruchtete Samenanlage. Und dann ist in diesem Samen auch noch Essen, nämlich Stärke, Proteine und Fettmoleküle und natürlich eine Schachtel, nämlich die Hülle. Das ist ein Samen. Ein Samen braucht also nur Wasser zum Auskeimen. Muss nicht mehr befruchtet werden, ist alles vorhanden, alles angelegt, dass die Pflanze wachsen kann. Und das ist einfach ja, erstaunlich. In den 60er Jahren fanden Archäologen 2000 Jahre alte Dattelsamen bei Ausgrabungen der jüdischen Festung Masada in Israel. Und 2005 haben einige Forscher 3 von diesen Samen kultiviert. Und tatsächlich keimte ein Same nach 2000 Jahren. Den haben sie interessanterweise Methusalem genannt. Aber dieser Same, der keimte. Und da wächst jetzt ein Baum draus. Ob er Früchte bringt, weiß man nicht. Aber er wächst. Und so spricht auch Petrus von einem Samen, einem unvergänglichen Samen, wo alles vorhanden ist, alles angelegt ist. Petrus hat hier natürlich das Bild des Vaters, der wieder gezeugt hat. Und wir wissen alle, ein Vater, der Same des Vaters braucht die Eizelle der Mutter und umgekehrt. Aber wenn Petrus von einem göttlichen Samen spricht, meint er nicht, dass da noch irgendwas beim Menschen vorhanden sein muss, damit der Same auch wirklich zum Keimen kommt. Nein, der Same ist vollständig. Und dass die Wiedergeburt ist Gottes souveräne Werk, sagt auch Jesus in Johannes 3. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Gott ist souverän in der Errettung, in der Wiedergeburt. Und wie ist dieser göttliche Same? Jeder Same in dieser Welt, der bringt Leben hervor, das stirbt. Ja. Ihr pflanzt einen Samen in die Erde und ein Baum wächst und der stirbt später oder früher. Ich als Vater zeuge einen Sohn und ich weiß genau, eines Tages wird er sterben. Keiner erwartet, dass er auf einmal ein Kind hat, das nicht stirbt, oder? Alles bringt vergängliches Leben hervor. Aber nur ein Same kann geistliches Leben hervorbringen. Und dieser Same, sagt Petrus, ist das Wort Gottes. Er ist unvergänglich. Wie das himmlische Erbe in Vers 4 ist auch unvergänglich, unzerstörbar. Und der Zahn der Zeit, der beißt sich die Zähne aus in diesem unvergänglichen Leben. Und was ist der Same? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Wort Logos, das sich auf die Schrift bezieht, auf Gottes Offenbarung. Und es bleibt letztendlich ein Geheimnis, wie Gott einen Menschen wieder zeugt, wie er die Wiedergeburt schenkt. Aber eins wissen wir, er benutzt was? Er benutzt das Wort Gottes dabei. Er benutzt das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat die Kraft. Sagt Paulus in Römer 10, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Timotheus hat von Kind auf die heiligen Schriften kennengelernt, die Kraft haben, ihn, was? Weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Nach Jakobus 1 sagt, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Der Vater hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Wenn wir heute oder wann auch immer evangelisieren gehen, dann denkt bitte daran, es ist nicht euer Aussehen, es ist nicht euer Leben, es ist nicht irgendwas in euch oder an euch, das Menschen rettet. Nicht eure Argumentationskunst, nicht eure Redeweise. Jeder kann das Wort weitergeben. Und mit dem Wort gebt ihr einen unvergänglichen Samen weiter. Und Gott allein kann diesen Samen zum Aufkeimen bringen. dass Rettung passiert. Und wie kann Gottes Wort das tun? Wie kann dieses Wort so kraftvoll sein, weil Gottes Kraft dahinter steckt? Das Evangelium ist eine Kraft Gottes zur Errettung der Juden und der Heiden, sagt Paulus. In 1. Korinther sagt er an zwei Stellen, es ist Gottes Kraft, das Wort, das Evangelium. Und deswegen sagt auch Petrus, ihr seid wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Leben in sich. Ja, das Wort Gottes ist kein Lebewesen, aber das Wort Gottes hat den lebendigen Gott hinter sich. Er mit seiner Kraft steht dahinter und darum ist es lebendig. Das Wort bleibt in Ewigkeit. Wieder sind diese Worte in Ewigkeit, nicht in den ältesten Handschriften. Aber es ist natürlich klar und wahr, dass Gottes Wort in Ewigkeit bleibt. Das Wort Gottes bleibt da, wo sich Dinge verändern, ungültig werden. Niemand kann das Wort Gottes ungültig machen. Niemand kann das Wort Gottes verändern. Es bleibt in seiner Wirkung, in seiner Gültigkeit, in seiner Kraft. Und du hast es gesehen jetzt, heute Morgen, was Menschen rettet. Ja, hoffentlich wisst ihr es jetzt. Es ist nicht irgendetwas an dir, es ist nicht unsere Beredungskunst, es ist nicht unser Marketing, irgendwas. Es ist das Wort. Und jetzt weißt du, das Wort kann deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Freunde, deine Familie erretten. Aber das Wort ist hier. Und die Menschen sind da draußen. Und die Menschen draußen brauchen das Wort, das hier drin ist. Wer bringt es ihnen? Welche Scharen an Missionaren laufen draußen rum? Wie viele Bibeln haben die Menschen draußen? Wenige. Wir haben viele. Die Missionare sind hier. Die Gemeinde ist hier, um ihnen das Wort zu bringen. Wenn ihnen irgendjemand das Wort bringt, dann du. Verlass dich auf Gottes Kraft in seinem Wort. Ja, wir haben verstanden, dass Gottes Wort ewig bleibt, dass es uns rettet, dass es der ewige Same ist, der Leben hervorbringt. Aber was hat das mit Bruderliebe zu tun? Zieh die Schlussfolgerung. Du bist durch das ewige Wort Gottes wiedergeboren. Du bist durch das ewige Wort Gottes in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Du bist Gottes Kind. Nun schau dich um. Hier sind viele Kinder Gottes. Das heißt nichts anderes, als dass eure Gemeinschaft ewig ist. Unsere Gemeinschaft ist ewig. Darum sollen wir lieben. Das ist der Grund für unsere Liebe. Klar, wir sollen auch die Ungläubigen lieben. Wir sollen ihnen das Evangelium bringen. Wir sollen sie lieben. Tut das. Aber vergesst nicht eure Geschwister. Was habt ihr mit Ungläubigen gemeinsam? Vielleicht Hobbys oder Interessen oder Sport. Aber sie sind Feinde Gottes. Ihr seid Freunde Gottes. Sie beten Götzen an, ihr betet den lebendigen Gott an. Sie sind ihr eigener Herr. Unser Herr ist der Herr Jesus. Zwei verschiedene Herren. Sie leben für diese Welt. Ihr hofft auf die zukünftige. Und ihr geht ein paar Jahre vielleicht mit diesen Menschen zusammen. Aber irgendwann trennen sich die Wege auf ewig. Nicht so deine Geschwister. Hey, wir sind ewig zusammen. Wir brauchen uns nie zu trennen. Wenn wir getrennt werden, wir sehen uns wieder. Wir dienen unserem Gott ewig. Sollten wir uns da nicht lieben? Und das illustriert Petrus auch wunderbar mit dem Alten Testament in Vers 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt, seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das sind Verse aus Jesaja 40, Vers 6 bis 8. Ein Abschnitt über Gottes Ermutigung, über seine Größe, Macht und Treue, die Israel ermutigen soll. Warum ist er, was ist die Ermutigung? Es ist einfach, Gott ist treu in seiner Macht, in seiner Größe. Er hält sein Wort Und wenn ihr das Zitat hier in 1. Petrus mal vergleicht mit Jesaja, merkt ihr, dass es nicht alles ist von Vers 6 bis 8, weil Petrus die Septuaginta zitiert, die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und er hat noch ein paar kleine Abweichungen dabei, die zeigen, dass Petrus sowohl den hebräischen als auch den griechischen Text kannte. Wie sieht nun die Illustration aus? Er sagt, alles Fleisch ist wie Gras. Er meint alles menschliche Leben hier auf der Erde. Gras ist so ein allgemeiner Begriff für alle möglichen Gräser, verschiedenste Kräuter, blühende Gräser. Ich denke, wir kennen alle diese Schönheit von einer grünen Wiese und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blumen des Grases. Ja? Auf dieser Wiese, die du dir jetzt vorstellst, das sind auch farbenfrohe Blumen. Und diese Blüten, die sind so an der Oberfläche, weil sie über die Grashalme hinausragen. Und so war das auch in Israel. Die Frühjahrszeit war die Zeit von Blumen. In Israel gibt es eigentlich nur zwei Jahreszeiten, entweder den kühlen und regenreichen Winter oder den trockenen Sommer von April bis September. Und nachdem es jetzt so Winter war und geregnet hat und es wärmer wird, das ist die Zeit der Blumen, bevor es dann wieder Dürre wird. Und in dieser Zeit, dieser kurzen Zeit, blüht alles. Und das kann man vergleichen mit der Herrlichkeit des Menschen. Ja, welche Herrlichkeit hat der Mensch? Nun, seine Schönheit. Womit werden wir angeworben durch die Werbung? Womit wird geworben? Mit Körper, Kleidung, Kosmetik, alles, was schön aussieht im Menschen. Auch seine Fähigkeit ist Herrlichkeit des Menschen. Ja, Petrus, der war in Rom und da gibt es diese ganzen Bauwerke. Und da gibt es auch den Circus Maximus und da in diesem Zirkus gibt es Wagenrennen. Da werden, wie heute, Sportler bewundert. Da werden diese Wagenkämpfer bewundert, wie sie ihre Runden drehen. Und die Mengen jubeln. Ja, so ist es heute genauso. Was wird uns vor Augen gestellt? Sportler. Schauspieler, Theater, Menschen, die ja Unglaubliches leisten. Unglaubliche Leistung heute von ihm. Kämpft sich den Berg hoch, schießt das Tor, macht die letzten entscheidenden Punkte, der Ball ist drin. Das ist Herrlichkeit des Menschen. Aber Petrus sagt, diese Herrlichkeit vergeht. Sie ist kurz da und dann ist sie weg. Und die Illustration ist nicht nur eine Momentaufnahme, zack, grüne Wiese, schöne Blumen, sondern die Illustration geht bis zur Dürre. Die Blume fällt ab. Das Gras verdorrt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an den super Sommer. Ich habe noch dieses Bild vor Augen, wo wir bei einer Freizeit waren und die Wiese sich über diese zwei Wochen hin veränderte, wurde immer gelber und trocken und braun. Dürr. Gras verdorrt. Und so ist es auch in Israel, wenn die Dürre kommt, wenn aus grün braun wird und aus weich saftig und aus hart, aus weich und saftig hart und staubig. Ja, das ist das Bild. So ist die Herrlichkeit des Menschen. Wie eine Blume, die verwelkt und irgendwann weggeschmissen wird. So vergänglich ist die Schönheit. Mach nicht den Fehler, nicht über das Morgen nachzudenken. Was heute in Blüte steht, ist morgen verdorrt. Auf dieser Welt. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und das ist der Kontrast. Alles irdische Leben vergeht. Dein Auto, dein Haus, deine Gesundheit, alles vergeht. Aber das Wort des Herrn bleibt. Und Gottes Wort hat immer dieselbe Kraft und Gültigkeit. Das ganze Wort Gottes. Aber im Besonderen hier das Evangelium. Ja, er sagt, das Wort des Herrn, das Wort des Herrn, der Herr Jesus wird im Neuen Testament Herr genannt. Und dann im nächsten Vers sagt er, das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Dieses Wort, das Evangelium, durch das ihr gerettet worden seid, das bleibt ewig. Das hat euch verändert. Wenn alle Errungenschaften dieser Welt vergehen, das Evangelium, diese Wahrheit bleibt bestehen. Diese Wahrheit von Gottes Gnade bleibt bestehen. Wer gerettet ist durch diese Gnade, bleibt bestehen. Gott ändert seine Meinung nicht über euch. Preist dem Herrn. Wir sind für ewig errettet. Ewig zusammen als Geschwister. Und der Tod beendet alles, wofür die Ungläubigen leben. Aber für uns ist er der Eintritt zur Herrlichkeit. Die Fortsetzung von unserer Liebe hier auf der Erde. Die Frage ist nur, wofür lebst du? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst für diese Welt. Du lebst dafür, was du hier an Besitz, an Ruhm und an Momenten genießen kannst. Und das vergeht. Dann lebst du für das Vergängliche. Aber wenn du für Gott und seine Gemeinde, für das Ewige lebst, dann kannst du in Dinge investieren, die ewig bleiben. Wenn du das Wort Gottes lebst, es verbreitest, diese Kraft entfesselst, wenn du es weitergibst. Stell dir vor, Menschen, die jetzt ungläubig sind, kannst du mitnehmen, wenn du ihnen das Wort gibst und wenn Gott sie rettet. Und dieses Ergebnis wird nicht zerrinnen, wie Sand, den du aufnimmst und der in den Händen zerrinnt. Wie alles Vergängliche, was du aus dieser Welt nehmen willst, mitnehmen willst und am Ende geht es aus deiner Hand weg. Nein, wenn du in Gottes Wort investierst und in seine Geschwister, in seine Kinder, die Geschwister, dann investierst du in Dinge, die ewig bleiben. Wirf die irrige Vorstellung fort. Das ist mein Appell an euch. Wirf die irrige Vorstellung fort, dass du nur lieben kannst, wer dir sympathisch ist oder wer das gleiche Alter hat, wer die gleichen Interessen hat, welche Bedingungen du auch immer stellst. In der Gemeinde Gottes sollen wir einander lieben. Und diese Liebe ist kein Gefühl in erster Linie, sondern eine bewusste Willensentscheidung. Echte Liebe ist Gottes Liebe. Wie Gott sagt, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Sagt Johannes in 1. Johannes 4. Echte Liebe ist praktisch. Ja. Ganz praktisch. Dem anderen dienen. Ihn ermutigen mit Worten, ihm auch materiell dienen, wenn er Not hat, haben wir gehört. Sich aufopfern für das Wohl des anderen. Denn dein Bruder und deine Schwester ist genauso teuer erkauft wie du. Durch das kostbare Blut des Herrn. Liebe deinen Bruder und deine Schwester, auch wenn sie anders geprägt sind, aus einem anderen Land kommen, andere Herkunft haben, euer gemeindlicher Hintergrund sich unterscheidet. Lieb sie trotzdem. Lieb sie auch, wenn dein Ruf bei anderen Menschen in der Welt sinkt. Du gehörst zu dieser Gemeinde. Du gehörst zu diesen komischen Leuten, die zur Zeit von Petrus, ja. Du gehörst zu den Leuten, die Kinder essen und halt gedacht, dass sie Kannibalen sind, weil sie das Mahl des Herrn feiern. Sie waren verachtet. Und auch du kannst verachtet sein. Bist es vielleicht schon, weil du dich zu diesen Christen hältst. Weil du sie liebst. Lieb sie ohne Zwang. Lieb deine Geschwister beharrlich und aus reinem Herzen. Lieb sie, sodass von uns auch gesagt werden kann, was Paulus über die Thessalonicher und den Jason gesagt hat. 1. Thessalonicher 4, Vers 9 bis 10. Von der brüderlichen Liebe, aber es ist nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in Mazedonien sind. Amen.